Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen bei Von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßt euch heute Tamara. In der heutigen Sendung hört ihr einen Rückblick zum Crossroads Film Festival für Dokumentarfilm und Diskurs. Ihr hört die beiden Filmdiskussionen vom 31. Mai am Earth Defender Schwerpunkt mit dem Thema Climate Justice Now. Im Anschluss des Films The Oil Machine, der sich um Abhängigkeiten und Interessen hinter der globalen Ölmaschinerie dreht, diskutierten Tristan von Movit Graz und Valerie von Fridays for Future über ihre Arbeit in Graz. Der zweite Film, 49 Problems and My Future is One, drehte sich um den Protest gegen den Bau der Autobahn A49 im Dannenröder Forst in Deutschland. Bei der Räumung der Waldbesetzung im Jahr 2021 wurde die Aktivistin Ella verhaftet. Der Vorwurf, schwere Gefährdung eines Polizeibeamten. Nach einem aufsehenerregenden Prozess wurde Ella zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Im zweiten Teil der Sendung hört ihr zuerst ein Statement einer Waldbesetzerin, die ebenfalls bei der Dannenröder Forstbesetzung dabei war, und dann das Gespräch mit Ella selbst zu Repression und ihren Erfahrungen im Wald.
Bringing you the truth in the form of
99,6. Ja genau, also ich bin Valerie, bin jetzt schon seit ziemlich genau 4 Jahren bei Fridays for Future, also ziemlich seit Anfang quasi. Ich studiere auch noch Soziologie auf der Uni Graz. Manchmal mache ich Aktivismus und ich studiere. Manchmal studiere ich und mache Aktivismus. Das wechselt immer so ein bisschen ab, was gerade mehr der Fokus ist. Ja, ich habe den Film irgendwie voll bewegend gefunden und bin gerade so ein bisschen, okay.
Ja, das wäre immer nicht so Frage gewesen, wie es euch gegangen ist beim Film. Aber magst du dich mal vorstellen und für wen du da bist, Tristan?
Ja, mein Name ist Tristan. Ich bin jetzt am Pariser Klimaabkommen. Ich bin ungefähr 2 Wochen vor dem, habe ich angefangen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen und für Klimagerechtigkeit mich zu engagieren. Mache das jetzt über die letzten Jahre und vor allem die letzten paar Jahre sehr stark auf lokaler Ebene bei dem Verein Movit, Organisation. Wir setzen uns auf lokaler Ebene für nachhaltige Mobilität ein. Und persönlich zu mir, ich habe 2 kleine Kinder, die sind 2 und 5, die betreue ich gerade. Da blicke ich auch immer in eine interessante, frustrierende, beängstigende Zukunft. Und da machen solche Filme halt auch oft ein bisschen frustriert, grantig, deprimiert. Aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man junge Menschen sieht, die sich da probieren einzusetzen. Und ich glaube, da gibt es auch in Graz ganz viele, die das machen. Und das ist eh der einzige Weg, wie man, glaube ich, mit dem umgehen kann, mit dieser Angst, aber auch irgendwie aus diesem System oder diesem Problem irgendwie rauskommt.
Das Ding ist, das war jetzt natürlich ein sehr dystopischer Film, bisschen, aber was auch oft nicht vorkommt, ist, dass Lösungen überall sind. Und diese Ausgabe von Crossroads heißt ja auch Harvesting Hope. Und die letzten 3 Tage werden sich auch sehr stark um Lösungen drehen. Aber was ich mir halt oft denke, ist, wie weiter genügend Druck aufbauen auf Politik und auf Entscheidungsträger. Und da würde es mich interessieren, was ihr da gerade so macht in euren Organisationen oder aktivistisch.
Wir machen natürlich Streiks. Der nächste ist am 15.09. Genau, also das Datum könnt ihr euch schon mal vormerken. Aber wir machen, also ich glaube, wichtig ist, dass man nicht nur eine Sache macht, sondern dass man unterschiedliche Sachen macht. Fridays for Future hat 12 Kindern und Jugendlichen geholfen, den Staat zu verklagen. Das ist so die Klimaklage. Da geht es im Wesentlichen da um die Kinderrechte, weil Kinderrechte sind in Österreich im Verfassungsrang. Und es geht darum, dass man sagt, das Klimaschutzgesetz, so wie wir es derzeit haben, was keine so Treibhausgasreduktionen drinnen stehen hat. Also da steht nicht irgendwie drinnen, bis 2030 müssen die Treibhausgasemissionen so weit runter und bis 2050 so weit. Das kommt gar nicht vor. Es kommt da gar nicht drin vor, wenn irgendwie was nicht eingehalten wird, also wenn quasi die Ziele verfehlt werden, was dann passieren soll. Und die quasi oder die Überlegung hinter der Klage ist zu sagen, dass so eine Rechtsprechung die Kinderrechte verletzt. Und wir werden im Juni sehr wahrscheinlich einen Bescheid vom Verfassungsgerichtshof kriegen. Also ja, es geht irgendwie, glaube ich, sehr stark darum zu schauen, was kann man lokal vor Ort machen. Auch welche Themen gibt es vor Ort. Ich meine, in Schottland schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Ne? Die haben ganz viel so Öl- und Gasförderung. Das ist in Österreich jetzt eher weniger ein Thema. Wobei auch da in Mollen in Oberösterreich soll jetzt Gas gefördert werden. Also mal schauen. Ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig zu schauen, was ist so irgendwie vor Ort, also wirklich in Graz, in Österreich, was sind da die Themen und wie kann man das machen? Und dass man wirklich schaut, mit welchen Methoden macht man das? Ich glaube, dass wir werden es nicht schaffen, wenn irgendwie man sagt, nur unsere Methode ist die richtige, sondern es braucht unterschiedliche Methoden von unterschiedlichen Gruppen, die dann unterschiedliche Leute ansprechen. Und das alles zusammen wird es schaffen. Aber nur eine Gruppe alleine wird es nicht schaffen.
Ja, es ist wie immer ein Riesenthema und ich glaube, es ist allen bewusst, dass sich irgendwas verändern muss. Wir wissen leider alle, dass sich das, was sich verändern müsste, nicht schnell genug passiert oder sich auch gar nicht verändert. Und ich glaube, den meisten ist dann auch bewusst, es wird sich halt trotzdem irgendwas ändern. Also es ist dann oft dieses Change by Design or by Disaster. Design würde halt passieren, glaube ich, wenn wir in einer Welt leben würden, wo Entscheidungen demokratischer oder breiter gestreut, wenn das mehr Leute sich einbringen können. Jetzt ist es halt so, dass eine kleine Anzahl an Menschen, hauptsächlich getrieben von Profiten, halt entscheiden, dass sie nicht bei Design das ganze System verändern wollen. Und das wird halt darauf rauslaufen, dass es halt bei Disaster passiert. Das kann wahrscheinlich sein, irgendwelche Wirtschaftskrisen, was da auch irgendwie schon mit rein kommuniziert worden ist, was passiert, wenn dieses ganze System, das auf Wachstum aufgebaut ist, zusammenbricht, was ist, wenn sich beim Ölpreis wieder verändert. Aber das sind natürlich auch die lokalen oder globalen Katastrophen, Klimakatastrophen, Umweltkatastrophen, die halt Auswirkungen auf unser Leben haben. Ich glaube, das ist fast allen bewusst. Man kann jetzt, gibt es ganz viele verschiedene Handlungsformen, wie man mit dem umgehen kann, was man da irgendwie tun kann, um da was zu verändern. Ich glaube, man kann sich natürlich diesen, ich glaube, sehr wichtig ist es, diese großen Konzerne irgendwie auch zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist in Wien war heute zum Beispiel, waren Menschen bei der OMV-Versammlung, Aktionärsversammlung. Es gibt immer wieder große Proteste. Ich glaube, es geht auch ganz stark um den Druck auszuüben, dass große Infrastrukturprojekte, die uns eigentlich das einzementieren, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben, um das auch in den nächsten 30 Jahren zu machen. Also in Wien hat es da die Lobau-Proteste gegeben, wo es um den Protest gegen eine neue Autobahntunnel gegangen ist. Und ich glaube, das Dritte ist, was man tun kann, was man auch hier in Graz, finde ich, oder was ich halt sehr stark in den letzten Jahren mache, ist so auf lokaler Ebene zu versuchen, das System zu verändern. Also wir wissen alle, dass wir kein Öl mehr aus dem Boden holen dürfen und dass diese großen Konzerne irgendwie entmachtet gehören. Aber wir leben halt auch alle noch in Städten, die ein System haben, wo wir abhängig sind von dem Öl. Das hat man jetzt, glaube ich, auch gemerkt bei der Ukraine-Krise. Wenn auf einmal die Öl- und Gaspreise raufgehen, wird es halt auch für Städte schwierig, dann irgendwie resilient zu sein. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass man auf lokaler Ebene schaut, dass man wegkommt von dieser Abhängigkeit. Das auf der einen Seite macht einen das resilient als Stadt, aber es trägt natürlich dann auch dazu bei, auf globaler Ebene, dass man weniger Ressourcen und weniger Emissionen produziert. Und ich finde, das kann man sehr stark machen, auch wenn man in einer Stadt lebt, die vielleicht keine großen Ölkonzerne hat oder keine großen, Gott sei Dank auch in Graz jetzt, keine großen Infrastrukturprojekte, die anstehen, die eigentlich alle absurd finden. ja, also das machen wir gerade oder versuchen in Graz zu machen, uns da irgendwie einzubringen, mitzugestalten, aber auch zu kontrollieren, dass halt die Dinge passieren, die passieren müssten auf einer lokalen Ebene, wenn man das ganze Thema ernst nimmt.
Bei uns in Österreich oder abgesehen davon, dass ja wir auch als mitteleuropäisches Land einfach auch sehr viel bisher dazu beigetragen haben zu diesem ganzen Desaster, wird es bei uns halt auch noch relativ lange leben, also überlebensfähig werden. Das heißt, der Ansatz, möglichst wenig zu verbrauchen oder halt unsere Abhängigkeit zurückzufahren, ist sicherlich auch sehr sinnvoll. Was ich mich halt frage, ist, wie viel Radikalität braucht es, weil dadurch, dass wir noch immer in so einem sehr privilegierten Umfeld leben, ist der Zwang oder der Druck für uns selber noch nicht so groß da, außer für die Leute, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, radikal zu handeln. Und je radikaler der Protest wird, wie man jetzt auch bei der letzten Generation sieht, desto mehr steigt die Repression dann auch an. Was habt ihr dazu für Gedanken? Ich meine, gibt's zum Beispiel von Fridays for Future auch Ideen, halt mehr so wieder in oder mehr in zivilen Ungehorsam zu gehen? Ich meine, es gibt, wie du hast es vorher schon gut ausgeführt, es braucht viele Gruppen, die halt viele unterschiedliche Bereiche abdecken, um unterschiedliche Leute auch anzusprechen.
Voll. Also wir haben ja in teilweise sehr hitzigen Diskussionen unseren berühmt-berüchtigten siebten Grundsatz gefühlt alle 4 Monate geändert, der regelt halt, wie wir mit der Polizei und so umgehen. Und ja, es ist definitiv möglich, dass Fridays for Future zivilen Ungehorsam macht. Hat sie auch gemacht, haben ja vor allem auch die Wiener gemacht, bei der Lobau. Ja, wir werden sehen. Jetzt ist geplant, dass es diese Gasbohrungen in Mollen gibt. Schauen wir mal, wenn Fridays Linz auf einmal so übertrieben gesagt im Slack-Kanal Ad-Channel macht und so quasi auf einen großen roten Knopf drückt, dann kann das schon sein, dass wir sagen, okay, wir fahren dahin. Derzeit ist es so, dass wir sagen, wir wollen jetzt schauen, dass, weil es eben schon eine Bewegung gibt, die so den ganz radikalen Flügel abholt, dass wir mehr schauen, dass wir dass wir quasi den Rest auch nur ansprechen. Aber was ich ganz wichtig finde und wo es auch Bestrebungen gibt und woran ich auch denken habe müssen im Film, ist, es ist wichtig, andere abzuholen. Also zum Beispiel im Film ist ja ganz stark darum gegangen, was passiert mit den Leuten, die in der Öl- und Gasindustrie arbeiten. Und dann ist irgendwie rausgekommen, naja, die sind eigentlich sehr, also die haben ja eigentlich ganz viele Fähigkeiten, also die sind ja die vollen Tüftler und so. Und dann ist es halt irgendwie wichtig, nicht nur zu fordern, wir müssen aus Öl und Gas aussteigen, sondern auch zu fordern, wir brauchen irgendeinen Plan für diese Leute. Weil wenn wir aus Öl und Gas aussteigen und diese Leute einen Job verlieren, dann ist voll logisch, dass die dagegen sind. Da ist es wichtig, die abzuholen und irgendwie zu schauen, dass die dann woanders arbeiten können. Die ganzen erneuerbaren Energien bauen sich ja auch nicht einfach von selbst. Und weil zum Beispiel dann so die COP in Glasgow vorgekommen ist, und die haben zum Beispiel, weil während der COP, wo irgendwie so gefühlt die ganze Welt auf Glasgow geschaut hat und unglaublich viele Menschen in Glasgow waren, haben die Mitarbeiter von den Öffis gesagt, wir streiken. Wir streiken, während die COP läuft, weil wir brauchen bessere Bedingungen. Und Fridays for Future hat gesagt, ja, voll, wir schließen uns dem an. Also wir stehen hinter euch. Und es braucht solche Dinge, denke ich. Es braucht die Verbindungen, die Verknüpfungen. Es braucht das Miteinander einstehen. Also wenn die Klimabewegung nur so um sich selbst dreht, dann werden wir das nicht schaffen. Wir brauchen auch Verknüpfungen zur Arbeiterbewegung und zu anderen Bewegungen.
Ich glaube, bei jedem Problem oder geschichtlich, wenn irgendwas verändert worden ist, hat es immer eine ultra breite Band, also eine riesen Bandbreite an Aktionsformen oder was Menschen halt gemacht haben, um was zu verändern, gegeben. Jetzt haben wir eine Krise, die, glaube ich, viel größer und viel breiter und auf alle Bereiche unseres Lebens strahlt. Und ich glaube, da braucht es auch alles. Also braucht es, glaube ich, ganz radikale zivile Ungehorsam-Aktionen. Da braucht es irgendwie ganz Grassroots, dass man mit den Nachbarn irgendwie Nachbarschaftsprojekte macht. Da braucht es große Streiks. Also ich glaube, da muss auf vielen Ebenen was passieren. Ich glaube, man sollte sich halt immer gut überlegen, wann man wo was anwendet. In Graz hat es ja auch schon oft sehr große zivile Ungehorsam-Aktionen gegeben. Das war beim Murkraftwerk, wo wirklich es auch darum gegangen ist, Infrastruktur zu verhindern. Das bietet sich dann halt auch oft an, sowas zu machen. Ich glaube, jetzt ist halt, ja, ist eine interessante Situation in Graz gerade, weil ich glaube, es ist die Chance schon da, dass man auch viel verändert. Es ist die Chance natürlich auch da, dass das jetzt einschlaft und wir eigentlich so ein bisschen das ganze Greenwashen, das ganze Problem. Und da braucht es, glaube ich, auch eine gute Balance, dass man halt verschiedene Formen nutzt. Bei mir persönlich habe ich jetzt das Gefühl, ich versuche jetzt gerade auf der Graz-Ebene wirklich zu schauen, ob man diese Chance nicht auch nutzen kann, dass man wirklich was verändert, dass man da wirklich mitgestaltet und das Ganze irgendwie erstens die Stadt sozialer und gerechter zu machen und nachhaltiger zu machen und dass das halt auch globale Auswirkungen hat und dass man auch mal zeigen kann auf lokaler Ebene, größer als nur die Nachbarschaft, man kann auch irgendwas verändern in der Stadt und das verbessert Lebensqualität, weil das fehlt ja ganz oft in der Diskussion. Es geht ja oft, wird es nur geframed, Veränderung ist nur schlechtere Lebensqualität, aber für wen? Also ist, glaube ich, die große, breite Bevölkerung würde von vielen von diesen Maßnahmen profitieren. Die, die das jetzt entscheiden, werden wahrscheinlich auf gewisser Hinsicht eher nicht davon profitieren, weil da geht es halt viel um Umverteilung von Ressourcen und von Macht.
Ich würde danach noch gern kurz auf diesen Aspekt eingehen, den du gesagt hast zur Arbeiterbewegung, aber kurz noch zum politischen System. Du hast das jetzt eh schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben ja jetzt eine linke Stadtregierung, aber was mir ganz stark auffällt, ist, dass nur ein Verändern der politischen Machtverhältnisse erst wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, weil in einer seit 15 Jahren ÖVP regierten, geführten Stadt, die haben den ganzen Beamtinnenapparat so umgebaut, dass teilweise einfach auch ganz bewusst eine Verkehrswende sabotiert und blockiert wird. Du wirst jetzt bald auch in einem Beirat sein. Magst du darüber kurz was sagen?
Ja, also Move It und auch die Fridays sind ja Teil von der Plattform 1,5 Grad. Das ist ein Zusammenschluss, der sich ein bisschen nach den Wahlen gebildet hat von Gruppen in Graz, die sich mit Klimagerechtigkeit beschäftigen. Und wir haben uns irgendwie zusammen da und haben gesagt, wir wollen wirklich auf lokaler Ebene versuchen mitzugestalten, Ideen zu geben, aber auch zu kontrollieren, dass das, was jetzt versprochen worden ist, von der Opposition vor den letzten Wahlen dann auch wirklich umgesetzt wird. Und ich finde, das hat recht gut funktioniert, weil wir uns da auch wirklich zusammentun, mit einer Stimme sprechen und dadurch auch lauter sind, als wenn jeder einzeln seine Themen aufgreift. Und da sind jetzt auch zwei Mitglieder von diesen Organisationen, also ich für Move It und für die Plattform und die Alina Lückl von Südwind und auch für die Plattform 1,5 Grad im neuen Klimabeirat, wo 11 Personen drin sind, wo halt Wissenschaft und jetzt auch in gewisser Hinsicht Zivilgesellschaft repräsentiert wird. Und was der Beirat genau machen wird, ist noch offen. Also hat sich bis jetzt einmal getroffen, aber natürlich unser Ziel ist, dass dort drinnen, dass man wirklich auch anspricht, nicht nur schaut, was ist jetzt politisch machbar oder was kann man irgendwie in dem System tun, sondern wirklich zu schauen, was ist eigentlich notwendig und zu kontrollieren, dass die Dinge, die gemacht werden, auch eher in diese Richtung gehen und dass man nicht wieder zurückverfällt in das, dass man halt nur ja, Dinge umgesetzt werden, die halt machbar erscheinen.
Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, es ist ein Spannungsfeld und einerseits braucht es den Dialog, aber andererseits kann es einfach auch als politische Strategie fungieren, um einfach eine Deeskalation herbeizuführen, obwohl es eigentlich eine Eskalation bräuchte, was zivilen Ungehorsam angeht, um Druck aufzubauen. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher irgendwie, wie ich das einschätzen soll. Aber die Zeit wird es zeigen. Ich finde das super, was du vorher gesagt hast und ich denke, wir, wenn ich jetzt so das Publikum schaue, sind jetzt auch eher eine bürgerliche, studierte Gruppe und es braucht viel, viel, viel mehr Verbindungen zur Arbeiterbewegung, weil es ist ein kapitalistisches Problem, das wir brauchen und die Arbeiter und Arbeiterinnen sind halt genau die Leute, die wir nicht von den Rechten abholen lassen dürfen, sondern einfach mit denen man sich solidarisieren muss.
Ja, voll. Vor allem, es macht einfach quasi inhaltlich keinen Sinn, weil es wird kein Wandel stattfinden, wenn wir den nicht irgendwie einleiten und dann umsetzen. So, ne? Also es werden, wenn wir mehr Öffis brauchen, dann muss die ganz plakativ gesagt irgendwer bauen und solche Dinge. Oder wenn wir mehr Öffis brauchen, dann braucht es Leute, die irgendwie auch bedienen, also ne, Schaffner etc. Und dann quasi brauchen die auch bessere Arbeitsbedingungen, solche Dinge. Es ist nicht immer so einfach, wenn so sehr unterschiedliche Bewegungen zusammenarbeiten. Immerhin Fridays for Future Deutschland hat 3 Jahre gebraucht, bis sie das geschafft haben, dass die Gewerkschaften zum Streik aufgerufen haben mit ihnen zusammen und dass sie wirklich so zusammen für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Verkehr auf die Straße gegangen sind und noch ein paar andere Sachen. Das ist auch irgendwie immer sehr vom Land abhängig, weil jetzt war ich zum Beispiel ein halbes Jahr in Schweden und da sagen die Gewerkschaften so, na, wir wollen gar nichts mit euch zu tun haben. Also ich habe mal nachgefragt bei Fridays Schweden und da sind die Gewerkschaften so, na, das interessiert uns nicht. So, es gibt gar kein Interesse. Aber in Schottland ist es ja auch wieder anders, weil da hat man ja gesehen, bei der COP und so, die arbeiten schon auch zusammen. Und dann finde ich, muss man das halt auch nutzen, weil wenn man Gewerkschaften hinter sich hat und auch mit ihnen zusammenarbeitet, dann, also die Leute hören halt irgendwie mehr auf die, dann wirkt es nicht nur wie so, ach, die abgehobenen Leute, die sich irgendwie ums Klima ein bisschen Sorgen machen und so, sondern dann hat das irgendwie mehr Push und Power.
Genau, kann man ganz anderen Druck aufbauen. Magst du dazu?
Ja, also ich glaube, wir müssen uns halt überlegen, für alle diese Veränderungen und Maßnahmen, was wir brauchen, braucht es halt auch irgendwelche Mehrheiten dann langfristig. Also es bringt halt nichts, wenn wir jetzt gewisse Dinge durchdrucken und gefühlt aber nicht vorbereiten, dass das auch irgendwie in der Bevölkerung ankommt oder bei, dass wirklich auch Maßnahmen sind, von denen die breite Allgemeinheit irgendwie profitiert oder wo wenigstens klar ist, was die bewirken. Also ich glaube, man muss das halt bei der lokalen Ebene, beim Verkehr, mit dem ich mich halt jetzt viel beschäftige, da ist es halt irgendwie schlecht kommuniziert. Eigentlich sind jetzt ganz viele Menschen in Graz schon, die nicht mit dem Auto herumfahren. Und Veränderung für den Autoverkehr, also Einschränkung heißt mehr Platz für öffentlichen Verkehr, für Radverkehr, fürs Zu-Fuß-Gehen, für Kinder, für ältere Menschen, das sind eigentlich, ist eine Riesenmehrheit von der Grazer Bevölkerung und es wird halt irgendwie so schlecht kommuniziert, es wird immer gesagt, ja, oder es wird nicht schlecht kommuniziert, aber es wird halt, bis jetzt ist es oft so kommuniziert worden, dass wenn wir da irgendwas verändern, dann trifft das irgendwie alle gleich oder es wird alles teurer, wenn wir die Parkgebühren erhöhen, aber eigentlich, wer parkt denn in einer blauen Zone? Das sind Leute, die mit dem Auto durch die Stadt fahren, die sich überhaupt noch ein Auto leisten können, die wahrscheinlich irgendwo außerhalb von Graz wohnen. Viele Leute in Graz fahren vielleicht noch, wenn sie mit dem Auto fahren, irgendwie in die Arbeit, aber nicht irgendwie quer durch die Stadt. Und ich glaube, man muss das halt sich überlegen, welche Maßnahmen wen treffen und halt auch Maßnahmen setzen, die irgendwie gerecht erscheinen, die Umverteilung vorantreiben. Also jetzt wird zum Beispiel ein Verbot von Privatjets diskutiert. Und das sind halt irgendwie Dinge, wo man sagen kann, die reduzieren Emissionen. Das trifft aber auch genau die Leute, die eigentlich bis jetzt die größte Verantwortung haben und die wirklich viele Emissionen produzieren. Wenn man so blanko sagt, alle müssen weniger konsumieren, das lässt sich halt eine Familie, die sowieso schon wenig Ressourcen hat, das kommt halt, glaube ich, dann oft nicht so gut an. Also da braucht es halt auch von unserer Seite, glaube ich, geschickte Kommunikation und auch Aufgreifen von Maßnahmen, die man halt fairer wirken.
Ja, antiklassistisch sind, oder?
Ja, voll, dem kann ich nur zustimmen. Also ich habe gerade heute für Klimaethik und Klimapsychologie den einen Kurs auf der Uni einen Text gelesen, wo es genau darum gegangen ist. Es gibt Maßnahmen, die muss man irgendwie umsetzen, dann geht es darum, quasi wem drückt man die auf? Und da war die eindeutige Aussage, man muss die Leute quasi irgendwie in einer gewissen Weise entschädigen. Und das kann zum Beispiel sein, wenn man sagt, so quasi, okay, Autofahren ist jetzt, müssen wir irgendwie reduzieren. Ja, dann kann ich ja den öffentlichen Verkehr ausbauen. Das wäre so eine Sache. Quasi, wenn ich schon die Erwartungen der Leute irgendwie enttäuschen muss, dann, dann ist es vielleicht insofern legitim, wenn ich ihnen eine Alternative anbiete. Eben sowas wie in der Stadt nochmal mehr den öffentlichen Verkehr ausbauen, weil dann schaffen wir es vielleicht, dass die Leute auch ohne Auto in die Arbeit fahren können. Das wäre ein Rieseneffekt. Das. Und das andere ist, das ist voll spannend, wir haben immer diese Vorstellung davon, dass alles immer Mehrheiten braucht. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Es gibt so neue Forschung auf der Uni Graz vom Wegener Center, das ist so das Klimawandel-Center, also das sind die ganzen Klimaphysiker und Chemiker und auch Soziologinnen. Und da gibt es neue Forschung, die zum Beispiel besagt, wenn 9% der Investoren am Finanzmarkt sagen, okay, wir investieren in was Neues, dann zieht der ganze Finanzmarkt mit. Weil dann haben alle anderen die Panik, oh, was ist, wenn das jetzt wirklich positiv ist? Was ist, wenn die jetzt wirklich Gewinne machen? Und dann quasi dann habe ich ja quasi das Nachsehen, weil ich habe mich ja nicht dafür entschieden. Also das ist so ein Beispiel. Das ist jetzt nicht in allen Sektoren gleich und die beeinflussen sich auch alle gegenseitig. Also zum Beispiel Normen und Werte dauern im Wesentlichen 30 Jahre, bis sich die wirklich gesellschaftlich, also für die ganze Gesellschaft ändern, hat aber den Vorteil, die sind unglaublich stabilisierend. Also zum Beispiel der Finanzmarkt, der ist sehr schnell. Innerhalb von einem Jahr oder so kann sich das ändern, was man irgendwie empfindet, was als gut ist, um darin zu investieren. Aber wenn dann irgendwie die Normen und Werte grundsätzlich voll in eine Richtung gehen, dann quasi stabilisiert das den Finanzmarkt auf eine gewisse, in eine gewisse Richtung hin. Und das ist ja das, was mir persönlich nur voll Hoffnung gibt, weil ich mir denke, das ist irgendwie leichter zu schaffen, wenn ich weiß, okay, da gibt es diese verschiedenen Sachen, auch sowas wie das Bildungssystem, und dann kann man irgendwie so konkret sich quasi was vornehmen. Und man hat da das Gefühl, das ist irgendwie nur schaffbar. Es ist nicht es ist eine Riesenaufgabe, aber sie ist trotzdem irgendwie nur realisierbar und umsetzbar. Und ja, das ist das, was mich nur persönlich weitermachen lässt.
Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Das war die Diskussion mit Valerie von Fridays for Future und Tristan von Move It Graz nach der Filmvorführung The Oil Machine beim Crossroads Filmfestival für Dokumentarfilm und Diskurs. Ihr hört von unten im Gespräch mit einem Rückblick zum Schwerpunkt Earth Defenders, also Verteidiger der Erde, beim Crossroads Festival. Jetzt geht es weiter mit dem Filmgespräch nach dem zweiten Film. Darin ging es um den Protest gegen den Bau der Autobahn A49 im Dannenröder Forst in Deutschland. Bei der Räumung der Waldbesetzung im Jahr 2021 wurde die Aktivistin Ella verhaftet. Der Vorwurf: schwere Gefährdung eines Polizeibeamten. Nach einem aufsehenerregenden Prozess wurde Ella zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt.
It's freedom for everybody or freedom for nobody.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
Vor dem Filmgespräch mit Ella hört ihr noch ein kurzes Interview mit einer Person, die ebenfalls den Dannenröder Forst besetzt hat. Es geht um ihre Erfahrungen mit der Polizei. Du warst ja auch im Dannenröder Forst und hast da sehr intensive Erfahrungen gemacht. Erzähl mal, was da so passiert ist und wie das für dich war.
Voll, also ich würde mal von einer Situation berichten, wo es eben um Polizeigewalt geht. Und zwar war es während der Räumung, also was ich grundsätzlich schon mal sagen kann, dass die ersten Räumungstage relativ ruhig verliefen noch. Also die Polizei hat sich für jeden Menschen einzeln eigentlich die Zeit genommen, die es braucht, um jemanden zu räumen, ohne dass Menschen verletzt werden. Und eigentlich hat sich seit ab dem 5. Räumungstag dann alles ziemlich schnell verändert. Und sie haben das Tempo halt krass erhöht und haben ziemlich schnell die Leute rausgezogen. Und dadurch sind halt verschiedene gefährliche Situationen entstanden. Bei mir war es so, dass ich in einer Traverse saß, auf einer Schaukel. Traverse ist ein waagerechtes Seil, was zwei Bäume verbindet. Und jedem Baum ist ein Knoten. Und der Knoten erhöht die Bruchwahrscheinlichkeit, dass das Seil an der Stelle zum Beispiel reißen könnte. Und genau, je länger die Traverse, desto gefährlicher ist es auch, da drin zu hängen. Jedenfalls hing ich da drin und sie war sehr hoch und sehr lang, also ich würde sagen knapp 20 Meter. Dann haben sie, und das Ding war, dass die Traverse über einen anderen Baum rüberging, also durch die Krone durch, aber ganz oben. Und den Baum wollten sie fällen und haben sich dann da bereit gemacht und rangemacht. Und ich habe dann, bevor sie das konnten, also sie haben ihn dann sogar angesägt und ich bin währenddessen, weil ich eine Rolle hatte, eine Seilrolle, in diesen Baum reingerollt. Und dadurch, dass mein Gewicht dann runterkam, ist das Seil mehr in diesen Baum reingezogen worden. Und so war das Seil quasi wirklich durch die Krone durch vom Baum. Also durch die Äste durch. Dann haben sie offensichtlich gestoppt, weil ich offensichtlich in dem Baum, in der Baumkrone war, den sie gerade fällen wollten. Und haben dann irgendwie 5 Minuten, hat man gesehen, dass sie unten mit der Polizei sprechen, die Baumfäller und so. Und ich bin ein paar Meter wieder hochgeklettert, war dann sozusagen außerhalb der Krone, aber das Seil ging immer noch durch die Krone. Und dann habe ich halt runtergeschrien, dass es lebensgefährlich ist, weil das Seil durch eine Baumkrone geht. Und sie hatten ja schon innegehalten und haben das eigentlich gemerkt und haben dann ganz bewusst weitergemacht und den Baum gefällt. Das hat mein Seil so in der Art zur Seite gezogen, dass ich wie so eine Art Pendelsturz erlebt habe, also dass ich einfach zur Seite geschleudert wurde und dann sehr lange ausgependelt bin. Ich kenne mich nicht so super gut aus, aber man kann schon auch von Glück reden, dass das Seil an der Stelle nicht gerissen ist, weil ich sonst mit dem gerissenen Seil gegen den Baum geknallt wäre, an dem das befestigt war. Und wenn es hinter mir gerissen wäre, wäre ich auf den Boden gefallen und die 20 Meter gefallen. Genau, das war auf jeden Fall die Situation.
Also die Rechtfertigung ist ja, dass ein Tritt gegen den SEK-Beamten in so einer Höhe lebensgefährlich sein kann und deswegen ist dieser ganze Repressionsprozess gerechtfertigt. Deswegen war es mir wichtig, auch nochmal mit dir zu sprechen. Aber was sind deine Gedanken dazu?
Also ich weiß nicht, ob es konkret dazu passt, aber was meine Gedanken zu dem ganzen Thema eigentlich sind, sowohl taktisch als auch aus Verzweiflung heraus haben sich Leute echt in sehr gefährliche Situationen begeben, um diese Rodung aufzuhalten. Und ich mich eigentlich danach, also vor allem nach meiner Situation, echt einfach gefragt habe, wie viel Sinn es eigentlich macht, sein Leben so aufs Spiel zu setzen und wofür. Der taktische Gedanke dahinter kommt ja, dass man eigentlich geglaubt hat, dass die Polizei in Ländern wie Deutschland nicht so brutal vorgeht und eben sich an diese Regeln halten muss, wie das Menschenleben zu schützen und so, wenn sie räumen, einen explizit quasi retten, in Anführungsstrichen, dass man da unversehrt runterkommt und einen nicht zum Beispiel auf den Bäumen verprügelt und so. Und das Dani-Beispiel ist ein absolutes Gegenteil. Also die Polizei in Deutschland ist auch ultra brutal und damit haben wir einfach nicht gerechnet. Wir haben eigentlich damit gespielt, mit diesem, okay, ihr müsst eigentlich alles dafür tun, dass wir hier sicher runterkommen, deswegen dürft ihr dieses und jenes Seil gar nicht anfassen und waren dann eigentlich schon naiv, weil wir geglaubt haben, sie tun es nicht und sie haben es einfach trotzdem getan. Also wissentlich Seile durchzuschneiden, an den Schilder hängen, dass wenn sie das tun, dann Menschen herunterfallen werden, das haben sie einfach getan. Und das war einfach voll das Learning daraus, dass das nicht mehr funktioniert so und dass wir da auch nicht vertrauen können, dass sie da vorsichtiger sind.
Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
Thanks for being here. Yeah, I feel it's a really important theme, and we're doing it together, so yeah, it's great.
Thank you for being here. Why did you go to Dani?
Well, I feel a connection with forests, and this is something primal. I think it's within us all. We have this connection to nature and our natural habitat. And yes, we know the theory now. Forests are some of our greatest comrades in the struggle for climate justice. So the reasoning was there, but forests are so beautiful. They're such wonderful places to live, really, you know, and I did it for the joy of it, the community that brought me there, and to build something together. And yeah, we were going to block a horrible ecocidal capitalist project.
How was the experience in general there for you? I mean, how long have you been to the forest?
I arrived in the spring, about March of 2020, stayed until we got it built up quite a lot, and then the summer came and many people started to arrive. And it got a bit overwhelming, so I left for 3 months, went, did other stuff, and knew that I would come back for eviction. And then, of course, there's nobody knows when day X will come. And yeah, about September, we got the call and went back, and it all started. Yeah.
So let's talk about the situation with the SEK guy, policeman.
So one of our tactics was to make the cops chase us. We were not going to make this easy for them. We wanted to hold out for as long as possible and to give time, to give space for them to reflect on what was happening and for some sort of higher power to step in and say, okay, what's going on here is serious. So I was one of those people that I thought, okay, yeah, it might piss them off, but they can come for me. And so I did that for quite a while around the traverses because we had built up quite a connection with all the trees. And then, in a moment of hesitation, I didn't get away fast enough. He grabbed hold of me, as you can see, and it was quite frightening. I did not expect this. I did not prepare for this at all. And yeah, it was like a survival instinct. I didn't think, oh, let's kick him in the head. It just, my foot just flew out there and yeah.
I mean, you see him pulling at your rope. That was something you told me also in advance, that like in those situations, everyone who's there knows you can't touch that.
It's your lifeline, yeah. Literally. So yeah, and it just shows how like terribly trained they are. Apparently nobody in Germany wants to work with these people, wants to train them, so they're so incompetent. Not that we want them to be competent for rescuing people, but yeah, this is what we're dealing with.
It was very important for you up to a certain point to stay anonymous. Why?
Well, principally, we are defending the forest. We are defending all forests. This is why we're here. We're here for a reason, not for our egotistical selves. I'm not speaking against the ego. It's a part of us, but just saying that we're here for an idea. And this I would prefer to talk about than me or the events or anything like that. But the idea as well being that this identification is apparatus of the state. And I was in prison for my ideals, to live without this oppressive being in our lives. And it was a radical move. Many people are doing it, but en masse, and I did it alone, just to draw attention to this. this oppression. Because with this ID, they can find you, follow you, punish you, you know, and this we naturally want to avoid and to create ways out of. So this is the path I chose. And yeah, I also did it in solidarity with people without papers. We are natural beings. No butterfly or bird has to have a passport to cross a border. Come on, like.
Imagine butterflies with passports and all things for that.
Like, when we look at it this way, how ridiculous is it? Like, queuing up for this shit, you know? Just, yeah.
So, my favorite question of all, what do you want to tell people how to escalate the situation now?
Well, I wrote a whole chapter about it. Yes, so the climate is getting hotter. Like, we're losing more and more ecosystems. It is already escalating in that sense. So what are we going to do about it? I'm not here to tell you specifically how to do this. You have to follow your own feeling of what feels good, what feels right, whether that is, there are many examples, painting a banner or writing something or doing an interview or coming to a discussion. Whatever drives you, please just do it. Work from your desire. Face your fears. Punishment may happen until we abolish this horrible system that is for coercion, you know. And it's really just do what we want with our lives. This is freedom. This is why we came here. So please just follow your joy.
Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
So, any questions, any statements from you guys so far?
First of all, I want to say thank you. And yeah, I was really impressed by, first of all, the whole occupation of the forest and also your strength and your words in your declaration in the end were also really inspiring to me. And yeah, I would like to ask, how did you feel in prison? And was there something that happened after the last verdict that made you change your mind about your identity? And yeah.
How did I feel in prison? Actually, I had prepared a little bit for this. I had comrades that were already inside as eviction was happening, and I thought, oh my God, like, this can happen to me. They're putting people there for no reason at all. So this is also my message. Please, yeah, let's get prepared for escalation, because, and to let yourself feel whatever it is in prison, because naturally it will be low emotions. It will be terrible being isolated. This goes against human nature. We are meant to be together. We are a group species, like deers, wolves, whatever. And this is isolation feels terrible. So, contrary to that, I felt wonderful receiving letters, making friends in the prison, standing up for little justices inside there, trying to make people's lives easier. And what changed after the verdict was my priorities. You know, I had this political ideal, which is an anarchist ideal, to live without a state in total liberation and without property. Like, you know, we're guests on this earth. We're just spending time in relationship with people, places, and things. That is all. And we need to get back to this. So it is still my political ideal, but yeah, I had 3-4 months left to go in prison over a summer, which was just, ugh. You know, I want to be out with my friends, you know, having fun, and I had made my point. Yeah, and I also actually wanted to choose to show that, hey, we can turn things around. Just because I'm committed to this and I had said I will be here until the bitter end, I chose to end it there and take a different path. Anyone can do that. Any of these big, horrible companies can do that. Just drop the project. It's okay.
In this interview of the traffic minister, Tariq Al-Waziri, I heard that he don't likes you.
The thing is, the movie hasn't been translated to Ella yet. But can you explain the situation a little more? Because I right now, I have seen it twice, but right now I don't remember either.
The traffic minister, he was angry about you, what you did, and and he was angry personally about you and not about the movement. So
was he angry though? I thought he was just a bit like
he thought
somebody's in prison.
He was impressed, but he has bad thoughts about you.
I'm glad. you know, like, you know, I want to play on their conscience, like, you know, what is the legacy you are living, you're leaving behind? Come on. And I said this to them in court when, after the first verdict, I was like, you know, I hope you think of me every time you hear something about climate justice on the radio, which has become more and more and more, you know, what are you responsible for? So, yeah, they can think what they want. I mean, I was also a bit conscious of, like, what am I creating here? You know, am I normalizing going to prison because this is not okay? Yeah, I don't really care. Yeah.
One thing I just wanted to say real quick, once a month at Schwarze Raupe, there's this group who writes letters to prisoners, yeah, which you can do if you have time and if you have the energy to.
Was it somehow possible to be somehow in touch with family while you were anonymous?
In touch? Like, so I had a friend that was visiting me in prison and would, there was a prison guard sitting practically beside us, but was able to say, you know, a person's name, who I knew who that was, my mother, and yeah, everything's okay. They're thinking about you. And yeah, it was also COVID time. So I was a little bit like, if anything happens, I have to give ID and get out, but nothing happened. And yeah. Also with the not giving ID, I thought I would get out of prison within days or weeks. Like I thought I had done nothing of like 2 years and 3 months kind. So I didn't send any message for the first couple of weeks because I'm that type of kid that just, you know, went off into the world and they got a message every so often saying I'm okay. And that message didn't come for quite some time. And my father contacted the movement, said, what happened to my daughter? And so, yeah, this is sort of things we need to look at after when we're really coming up against direct actions like this of how to look after one's family if worst case scenarios happen. Yeah.
So did you have people who like were taking care of this? Like, or did you prepare for this? Like, okay, people who please go to my parents and tell them that they shouldn't show up there and like make a huge scene or something?
Oh yeah, my mom wanted to come to court and that's when I had to say, no, 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 please don't. Yeah, it's like really okay. We'll see each other when I get out. Yeah, so yeah, we got the messages passed, but it is, one really needs to get creative as well with communication in and out of prison.
I have a question. During the, or in the court, was there any room to discuss like why you were there in the forest? Was there some weighing of, oh, you're defending an ecosystem versus what they accuse you of? Or was it really just focused on this narrow act? So my question is there any room in front of a court to discuss systemic issues like that if this comes up?
Yes. The defendant has the right to speak about anything they feel that concerns the case in court. So yes, you can speak about the big issues, the greater violence that is happening. And you can take as much time as you want, really. So in the first trial, I took a contradictory news article and said, you know, look what they're saying about us. Like we're just up in the trees having fun. Like, you think this is fun? Like, how many of us got injured? How many of us are traumatized by this? We're losing so much. I also wrote a poem and spoke that to the court as well, which described what happened on the day and why it happened, making the point. And yeah, court trials are very boring and scary, so it's really important to own it, say, this is my day, this is I'm doing this for us, and really to get comradeship support in this, like, what is the message we want to share? What are the facts here, you know, about the companies? What are they doing? So I, in another speech, I did a list of all these facts of really reasoning why I did what I did, you know. And I also, in my closing speech, did another poem which went into the history of capitalism, like the 500 years of enclosures and privatization, as we now know it, and things like this that had led to this moment. And yeah, it's also sort of a tribute to the ancestors, yeah, who had all come before me. Yes, we are the daughters of the witches they couldn't burn.
Okay, if you guys don't have any questions anymore, maybe you want to talk about the scene that you wrote.
Okay, so my fellow inmates in prison were joking with me, hearing all the demonstrations outside, seeing my photo in the newspaper and being like, Ella, you need to write a book about this. Like, wow, it's amazing. So that's what I did. It's not so much a book, it's like 60 pages, a couple of chapters of what I found important about the case. Yes, so it's just recently finished, and my plan is to do a little bit of a tour of it, and this is the first date. So, yes. And it's by donation, whatever you feel it would help me send copies into the prisons and hopefully uplift people a bit, you know, cure a bit of boredom there. Yeah. So come to me afterwards if you're interested. Be great. And I called it Imprisonment is for Burning, because there's a phrase that says prisons are for burning. And what I really wanted to talk about was my realization when I was inside saying, oh my God, I'm not just about against prisons, I am against imprisonment. It is inside and it is outside of the jails, this life of feeling trapped and feeling chained and feeling caged. And what are these metaphorical bars of our cage? How do we smelt them down? So that's the concept I'm bringing. Yes. And thank you again. And any more questions that you feel a bit shy to ask, I'll still be here for a moment, so it's really welcome.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war ein Rückblick zum Crossroads Festival am 31. Mai mit dem Schwerpunkt Earth Defenders. Ihr habt Valerie von Fridays for Future, Tristan von Move It Graz, eine Baumbesetzerin im Dannenröder Forst und Klimaaktivistin Ella gehört. Von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch um 17 Uhr mit dem Nachrichtenmagazin und am Donnerstag mit Stimmlagen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns.
Das war Von unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.